Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute darf ich begrüßen Ali Safari. Hallo Ali.
Hallo und herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, total gerne, weil du gehörst zu unseren Top 3 Podcast-Interview-Partnern, die am meisten und am längsten angeguckt worden sind. Und das, muss man sagen, obwohl du nicht eine große Community hinter dir hast. Das ist der Unterschied zu all den anderen. Und das spricht einfach für super tollen Inhalt, den du das letzte Mal mitgegeben hast. Insofern danke, dass du nochmal die Zeit nimmst, Ali, die Fragen heute nochmal zu beleuchten.
Oh, das ist aber schön zu hören. Vielen Dank. Das motiviert mich jetzt. Also jetzt habe ich ganz fest zum Ziel, nicht in den Top 3 zu gehören, sondern zum Top 1.
Und das ist im Vertrieb, muss man ja immer Top 1 sein, ne? Nummer 2 ist ja mal First Loser. Und wir haben vor knapp 1,5 Jahren ja unsere erste Session gemacht. Mit Voyage 8 hast du ja auch schon was aufgebaut. Aber vielleicht sagst du 2, 3 Sätze noch zu dir und zu Voyage 8 für diejenigen, die dich noch nicht gesehen haben das letzte Mal.
Ja, tatsächlich ist in so kurzer Zeit wieder so viel passiert. Das hat damit angefangen, nachdem ich 10 Jahre als CRO oder in CRO-ähnlichen Rollen unterwegs war, wollte ich Ende letzten Jahres eigentlich eine kleine Pause machen, um mir zu überlegen, was ich als nächstes mache und auch ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich hatte im Verlauf der Jahre schon etliche Advisory-Rollen und Beiratsmandate gehabt und dadurch auch entsprechend zu Kontakten wie mit Angel-Investoren und VCs. Als ich dann mir diese Pause gönnen wollte, hat es nicht lange gedauert und dann kamen diese Kontakte auf mich zu und haben gesagt, hey, du hast doch gerade jetzt nichts zu tun, kannst du mal bei der Firma oder bei der anderen Firma kurz reingucken und bei den Go-to-Market-Teams ein bisschen unterstützen. Und das habe ich dann natürlich auch dementsprechend gern gemacht. Und was ich dann festgestellt habe, ist, was für eine große Freude es mir bereitet, diesen jungen Unternehmern zu unterstützen, vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen Fehler, den ich mal gemacht habe, zu vermeiden und ein bisschen auch von meinen Erfahrungen zu profitieren. Als ich gesehen habe, was für eine Freude mir das macht, habe ich dann gesagt, okay, das kann natürlich nicht nur so eine kleine Geschichte bleiben. Also habe ich angefangen, das groß zu denken und dann war natürlich klar, ich brauche einen Namen dafür. Ihr habt ja auch schon mal so die ein oder andere Namenssuche hinter euch und wisst, okay, das ist gar nicht so eine einfache Sache. Man muss eine Domain finden, das muss zu einem passen, das muss eine Aussage haben, etc. Aber irgendwann, als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, Moment, das ist die 8. Wendung in meiner Karriere und mein Name Safari hat ja auch ein bisschen was mit Reise zu tun. Also war Voyage 8 geboren und damit bin ich bisher eigentlich sehr glücklich.
Na super. Voyage 8 kann man sich merken. Für mich ist die Brücke immer Voyager, aber ist ja auch Reise, ne? Kommt ja auch alles
daher. Hat tatsächlich nichts mit Star Trek zu tun gehabt, aber jetzt, wo du es sagst, gefällt mir das noch mehr.
Ja. Ja, super. Danke für die Herleitung. Aber es zeigt schon, du bist in CRO-Rollen. Und bevor wir jetzt in die Fragen einsteigen, die CRO-Rolle ist für einige auch eine neue Rolle. Magst du die einmal beschreiben? Was ist ein CRO?
Ja, das ist tatsächlich viel weiter in SaaS-Unternehmen verbreitet. Aber ich sehe das auch immer wieder in Unternehmen, die jetzt nicht klassisch SaaS sind. Wenn man sich eine typische SaaS-Organisation vorstellt, hat man verschiedene Disziplinen wie Sales, Marketing, Demand Generation, bis hin zu Customer Success, Revenue Operations, etc. Jetzt ist das so, dass man diese Disziplinen nicht mehr in so einem isoliert für sich betrachten kann. Ja? Ein Optimum in eins dieser Disziplinen muss nicht immer gut für das ganze Unternehmen sein. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel aufführen. Es gab eine Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich Vertriebsleiter, also nur für Sales zuständig bei einem SaaS-Unternehmen. Und irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir in ein bestimmtes Segment sehr kleine Kunden sehr schnelle Abschlüsse generieren können und dadurch relativ schnell unsere Ziele erreichen können. Was haben wir dann gemacht? Wir haben natürlich sofort alles drauf gesetzt, möglichst viele dieser Kunden abzuschließen. Das hat nur wenige Wochen gedauert und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem Kollegen, der Customer Success verantwortet. Dann hat er gesagt, Alter, wir müssen dringend reden. Diese Kunden, die ihr uns bringt, das ist nicht nur so, dass wir die meisten sehr wahrscheinlich vor dem nächsten Renewal verlieren werden, sondern das ist auch ein sehr spezielles Klientel. Die beschimpfen meine Leute am Telefon. Ich habe hier schon Schwierigkeiten mit meinem Team. Das ist ein gutes Beispiel, wenn man sagt, okay, ich habe mein lokales Optimum erreicht, ich habe meine Ziele dadurch erreicht, aber es ist weder gut für das Unternehmen noch für die anderen Disziplinen. Deswegen sehe ich die Aufgabe eines CROs entsprechend dafür zu sorgen, dass eben nicht so ein lokales Optimum passiert, sondern dass holistisch über diese Disziplinen hinweg das getan wird und die Initiativen ergriffen werden, die notwendig sind, damit so ein Abo-Modell auch nachhaltig funktioniert.
Dann ist ein CRO nicht nur, also eine Rolle wie Vertrieb, sondern Marketing, Vertrieb, eigentlich aber dann auch Success Management, glaube ich.
Genau, Customer Success Management, Account Management, dann damit das Ganze auch datengetrieben funktioniert, gehört auch ein Revenue Operations dazu, was für mich eine wesentliche Komponente in so einem SaaS Go-to-Market-Team ist. Und last but not least muss ein CRO dafür sorgen, dass ein Top-Management-Team da ist, was nicht nur in ihre jeweiligen Disziplinen die Kompetenz hat, sondern auch dieses holistische Denken in ihre jeweiligen Bereiche mit reinnimmt.
Super, super, danke. Ali, du hast ja gesagt, mit Voyage 8 willst du unter anderem ja auch vielen Unternehmen helfen. Und man kann ja besonders gut helfen, wenn man Fehler gemacht hat. Ne? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Fehler hast du in der Vergangenheit gemacht, die du heute mal dem Publikum direkt mitgeben kannst, damit das Publikum diese Fehler nicht normal macht?
Ja, wenn ich es auch die Diskussion, die ich mit einigen meiner Kunden gerade führe, vor Augen führe, dann fällt mir da etwas ein aus der Zeit, wo ich in eine CRO-ähnliche Rolle war bei einem Unternehmen, in dem wir die Jahre davor brutal da investiert hatten in skalierbare Prozesse, skalierbare Teams, die richtigen Systeme. Und wir hatten bedingt durch den Wachstum, den wir schon die letzten Jahre gestaltet hatten, eine sehr skalierbare Organisation, auf die ich auch bis heute noch recht stolz bin, aufgebaut. Dann kam etwas, was wir in dem Maße nicht erwartet hatten. Diesen Rückenwind, bedingt durch die Corona-Krise, wo wir auf einmal uns vor der Situation waren, dass uns sehr viel mehr Demand reinkam, als wir antizipiert hatten. Dadurch, dass wir aber so eine skalierbare Organisation hatten, konnten wir diesen Rückenwind sehr gut mitnehmen und haben dementsprechend auch deutlich höhere Wachstumsraten erzielen können. Soweit, so gut.
Super.
Ja, wo ist da der Fehler? Ah, das kommt noch. Zum Glück war dann irgendwann für uns alle dann der Lockdown vorbei und die Corona-Krise vorbei, zumindest gefühlt. Und dann hat dieser Rückenwind natürlich nachgelassen. Wir kennen das ja alle, das passiert ja immer wieder, dass solche unvorhergesehene Dinge reinkommen. Wir hatten eine Planung, bei dem dieser Wachstum aber mit eingerechnet war. Jetzt kommt es zu dem, was ich hier der Audience mitgeben möchte. In dem Augenblick, als das eingetreten ist, haben wir erstmal intern geguckt. Es musste ja irgendwie an uns liegen. Wir haben jeden Stein umgedreht, die Prozesse, die Leute, die Systeme, woran liegt es? Und haben viel zu lange damit verbracht, intern zu gucken, anstatt einfach den Kopf zu heben und zu sagen, okay, vielleicht hat es einen tektonischen Shift da draußen gegeben. Und vielleicht müssen wir uns ganz anders aufstellen, um der neuen Situation gerecht zu werden. Und auch nachdem die Erkenntnis da war, hat es meiner Meinung nach zu lange gedauert und wir haben nicht mit der richtigen Vehemenz darauf reagiert. Und das ist das, was ich heute versuche, einigen meinen Kunden mitzugeben. Die sehen sich auch vor solchen tektonischen Shifts Und ich ermutige sie, dass die Signale richtig zu deuten und mit der richtigen Schnelligkeit und mit der richtigen Vehemenz dann auch auf diese neue Situation zu reagieren.
Du sprichst ja dann eigentlich, nicht eigentlich, du sprichst ja eine typische Situation an, die jede Branche hat. Ne? Es geht irgendwann mal hoch und dann ist es im Markt schwieriger. Ich sage mal, im IT- und Agenturgeschäft wird es in großen Teilen zukünftig auch so sein. Wir sehen es aber bei unseren Kunden, dass die ja entweder dann sagen, okay, wenn es schwierig wird, tue ich nichts, ne, so Schockstarre. Ich verändere nichts weiter und passe die Planung nicht an und Co. Oder ich passe die Planung an, aber nach unten und spare mich einfach gesund. Ist ja auch eine valide Marschrichtung. Und was ich auch sehe, ist halt, dass Unternehmen sagen, okay, der Markt geht runter. Ich gehe davon aus, dass viele sich gesund sparen. Insofern haben die nicht mehr so viel Energie für Marketing und Vertrieb und legt dann den Schalter an, um Marktanteile zu gewinnen. Ich frage mich mal, wie profitabel ist das? Aber das sind so unterschiedliche Bereiche, die ich sehe. Siehst du das auch so? Und wie würdest du es aus CRO-Sicht sehen, wenn es so ist? Tektonische Verschiebung hast du es ja genannt. Was sollte man dann machen? Einfach so, okay, verändert sich, Budgetzahlen runter und wir sparen uns zusammen. Ist das so eine Variante? Oder natürlich, es gibt auch mehrere, aber was geht dir da durch den Kopf?
Was mir durch den Kopf geht, ist vor allen Dingen, in so einer Situation ist es noch viel wichtiger, den richtigen Fokus zu setzen. An wem verkaufe ich was und warum soll diese Person bei mir kaufen und nicht woanders? Das klingt jetzt banal, also das steht ja in jedem Marketing- oder Vertriebsbuch ja fast in der Einleitung. Da sagt er, okay, was soll das jetzt, denkst du dir vielleicht. Aber gerade geprägt durch den Erfolg der Jahre zuvor, sehe ich immer wieder bei meinen Kunden Situationen, wo sie dann zig Kundensegmente gleichzeitig bedienen wollen und eine Vielzahl von ICPs vor sich herschieben, also sogenannte Ideal Customer Profiles. Zum Teil sehe ich, dass sie defizitäre Produkte am Leben erhalten, weil sie irgendwann Sinn gemacht haben und keiner sich so die richtig unangenehmen Fragen stellt und sagt, okay, sollten wir das noch weitermachen? Und jetzt ist meiner Meinung nach die Zeit für diese Unternehmen gekommen, genau sich diesen unangenehmen Fragen zu stellen und den richtigen Fokus zu setzen und genaue Vorstellungen davon zu entwickeln, wie wird man in Zukunft wachsen und wo eher nicht. Ich sprach eben dann auch mit der Geschwindigkeit und mit der Vehemenz. Das ist genau das, was dann entsprechend, wenn die Erkenntnisse da sind, auch angebracht ist. Auf der anderen Seite, wenn das soweit gediegen ist, sehen wir große Chancen, wenn man investieren möchte. Also um ein Beispiel zu geben, wir bauen ja auch zum Beispiel für einige unserer Unternehmen auch Sales Teams auf. Und was wir gerade beobachten, ist eins der besten Talentpools verfügbar, die ich seit Jahren gesehen habe. Wenn wir nach Talenten suchen, bekomme ich zum Teil Profile zurück. Vor einigen Jahren hätte ich solche Leute überhaupt gar nicht so Gesicht bekommen.
Und warum glaubst du, gibt es gerade so viele Talente im Markt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann da nur so ein Stück weit mutmaßen. Wir haben ja schon all die Nachrichten gehört in den letzten Monaten von großen Unternehmen, die auch Stellen abgebaut haben. Was ich vermute, ist ein Stück weit, ist, dass die Abfindungsprogramme jetzt alle durch sind und die Leute jetzt nach und nach dann sich nach neuen Jobs suchen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Aber was ich auch durchaus beobachten konnte, ist, dass großartige Talente, die bei Unternehmen sitzen und ihren Job noch haben, derzeit nicht unbedingt große Chancen sehen, ihre Ziele zu erreichen und somit auch offen sind für neue Gespräche und auch einfach sich nach was Neuem umschauen. Am Anfang, als die Krisen alle da waren, waren die Leute natürlich auf Sicherheit bedacht und jetzt sich die ein oder andere Möglichkeit oder sich die andere Talente, die auch nach Chancen suchen. Mhm. Wenn ich auch die Signale auf dem Markt jetzt richtig deute, dann sind wir meiner Meinung nach nicht weit von der Talsohle entfernt. Ich es gibt schon erste Anzeichen, dass es aufwärts geht. Man munkelt, dass die Amerikaner die Zinsen wieder senken werden und dann werden die Europäer natürlich dementsprechend folgen. Und deswegen sehe ich schon die Voraussetzungen als sehr gut, sich neu aufzustellen, wenn man weiß natürlich, wo man hin möchte. Und diejenigen, die die Fähigkeiten haben zu investieren, wie ich bereits gesagt habe, können auf eines der besten Talentpools aufsetzen, die es ja gerade draußen gibt.
Und da hast du eigentlich was Richtiges, oder nicht Richtiges, was Interessantes gesagt, sich dann richtig aufstellen. Wie soll man sich denn aufstellen aus deiner Sicht und was kostet das? Aber gerade die Talente aus Salesforce, Google und Co. gehören nicht zu den Schnappern, auch wenn es die Besten sind. Aber kommen eher Schnappatmung. Aber wie soll man sich erstmal aufstellen? Das ist, glaube ich, auch eine gute Frage.
Ja, ich wünschte, ich hätte eine einheitliche Antwort darauf. Aber meiner Meinung nach ist es ein sehr individuelles Thema. Jedes Unternehmen steckt in eine spezifische Situation und wie man sich aufstellt, ist da doch sehr unterschiedlich. Ob ein SaaS-Unternehmen ist oder wie in eurem Bereich jetzt, in dem Dienstleistungsbereich unterwegs ist, da gibt es meiner Meinung nach nicht so ein Kochrezept. Es gibt so einige Muster, die ich bei SaaS-Unternehmen beobachte, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das immer wieder auftreten. Es konzentriert sich häufig darum, dass alte Kanäle, die man für Lead-Generierung und Demand-Generation benutzt hat, nicht mehr so gut funktionieren. Und die ICPs und die Kundensegmente, die man adressiert hat, sich ein Stück weit ändern. Da muss man sich dementsprechend neu aufstellen. Das bedeutet, wenn man diese Kanäle nutzen möchte oder einen Shift in diesen Kanälen machen möchte, muss man sich die Fähigkeiten und die Talente entsprechend reinholen, die man braucht, um diese Segmente und diesen neuen Kanäle auch zu bedienen zu können. Daraus lässt sich dann auch entsprechend die Investments ableiten, die man braucht, weil es gibt, ich glaube, was der Treiber sein sollte, ist, welche Fähigkeiten brauche ich und welche Talente brauche ich, um zu wachsen.
Und okay, du sagst, ich muss mich dann halt, ja, ist immer so aufstellen, dass das komplementär passt. Jetzt hast du ganz, ganz viel Erfahrung aus SaaS-Unternehmen, die das ja hochskalierbar machen können, vielleicht sogar müssen. Aber was machen SaaS-Unternehmen anders als Nicht-SaaS-Unternehmen?
Was ich gerade beobachte ist, das habe ich eben schon kurz angedeutet, dass die angestammten Kanäle, mit denen man Wachstum generiert hat, gerade im Neugeschäft, nicht im gleichen Maß funktionieren. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich habe Unternehmen gesehen, die komplett ihren Wachstum bisher auf Inbound Demand Generation und Performance Marketing aufgebaut haben. Und die stellen jetzt vermehrt fest, dass die nicht mehr zu den gleichen Preisen die Leads bekommen und sie auch nicht mehr in der Form konvertieren. Und eine Sache, die ich immer wieder sehe, ist, dass Outbound wieder sexy wird. Die Unternehmen stellen fest, dass sie zum Beispiel mit einem BDA, der Outbound Lead-Generierung macht, zum Teil die Cost per Lead, die Marketing hat, durchaus schlagen können. Und das auf eine recht skalierbare Art und Weise. Und das ist eine Sache, die vielleicht vor ein paar Monaten, ein paar Jahren nicht in der Form häufig anzutreffen war. Und dann kommt die Situation, die ich dann immer wieder feststelle, ist, viele Unternehmen haben diese Fähigkeit, Outbound zu machen, verloren und diesen Muskel verloren. Also man darf sich das nicht mehr so vorstellen wie früher, wenn man gesagt hat, okay, du machst jetzt Kaltakquise, hier ist ein Telefon, hier ist eine Liste, herzlichen Glückwunsch, du fängst oben an und hörst unten auf. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Und das ist vielen meiner Kunden nicht bewusst, wie effektiv man das gestalten kann. Und das ist ein Thema, was wir immer wieder auch feststellen und wo wir auch beim Aufbau mit unterstützen.
die, wie du sagst, Inbound-Marketing, wobei ich sage, viele unserer Kunden, die müssen auch an einem Inbound-Marketing arbeiten, also nicht unbedingt die Retail- und Retail-Tech-Unternehmen. Aber das Outbound-Marketing ist ja nochmal ein Stück weiter. Würdest du sagen, hey, komm, mach gleich auf Outbound-Marketing, es ist ein Entweder-Oder, oder wie würdest du strukturieren?
Nein, das ist für mich, stellt sich die Frage nach entweder oder überhaupt nicht. Ich bin ein großer Verfechter vom Inbound-Marketing und habe dieses Thema seit Jahren vorangetrieben. Also es gibt sogar einen Gastauftritt bei mir in der HubSpot Academy für Leute, die den Kurs zum Inbound Zertifizierung machen wollen. Und das ist steht für mich außer Frage.
Hast du da einen Link?
Ja, muss ich raussuchen, aber es gibt tatsächlich dort einen kurzen Auftritt von mir. Davon mal abgesehen, es geht vor allen Dingen darum, diese Kanäle in der Situation, in der man es richtig zu kombinieren und die Fähigkeit zu entwickeln, beides auf gleichem Niveau zu betreiben.
Okay, dann bedeutet es, naja, ich habe die gleichen Strukturen oder nicht die gleichen, aber ich habe, ist die Frage, sind das auch die gleichen Personen oder sind es unterschiedliche Personen? Weil sind ja eigentlich nur beide am Telefon.
Okay, wenn man jetzt die reine Lehre verfolgt, so wie das auch in Büchern und so weiter propagiert wird, sollten das unterschiedliche Teams sein. Das heißt, ich habe einen Spezialisten für Outbound, den kann ich auf eine bestimmte Art und Weise trainieren. Ich kann schon beim Recruiting der Leute auf bestimmte Dinge einen größeren Fokus setzen und das Gleiche auch für Outbound. Hinzu kommt noch, dass häufig Inbound-Teams und Inbound-Demand-Generation-Marketing angesiedelt ist und Outbound eher im Sales angesiedelt ist. Da habe ich auch nochmal einige organisatorische Dinge, die ich lösen muss. Weswegen man in der reinen Lehre sagt, okay, man sollte Spezialistenteams haben. Ist nur die Frage, wer ist schon so weit in der Reife, dass man sich das leisten kann und auch entsprechend die Ressourcen aufbringen kann, solche Spezialistenteams zu enablen und zu führen. Ich glaube, dass man auch durchaus sowohl Inbound als auch Outbound Erfolge erzielen kann mit einem demselben Team. Da habe ich oft Beispiele gesehen. Es ist schon eher eine Frage, wie schule ich die Leute, wie enable ich sie, damit sie da auch entsprechend dieses Outbound-Muskel wieder aufbauen.
Na, wir haben, also bei uns in der Firma ist es so, dass wir in der gesamten Gruppe haben wir 90 Vertriebler, meine ich. Wobei die Frage ist auch, wie du Vertrieb dann eingesetzt. Also zwischen 90 und 110 ist, glaube ich, keine schlechte, verkehrte Zahl.
Das ist innerhalb der Synergy, stattliche Größe.
Innerhalb der Synergy deutlich kleiner. Und wir haben halt eine Person, die macht beides zusammen. Auch Knaller. Witzigerweise kommt nicht aus der Branche, also nicht mit IT, sondern kommt aus einer Branche, wo Outbound, aber auch Inbound ganz typisches Geschäft ist. Ne? Also Kredite, Darlehen hat sie unter anderem verkauft. Und Finanzprodukte, wo viel mehr Druck ist. Aber das ist vielleicht auch einmal ein Lucky Punch dazu. Ja. Insofern, wenn du es hörst, du bist gemeint, Eileen. aber wie kann man sich denn Outbound aus deiner Sicht dann vorstellen? Zu sagen, okay, ich gehe da mal so volle Rakete raus.
Ja. Sehr gute Frage wieder, Jobin. Ich mache das anhand eines Beispiels. Und damit die Zuhörer nicht erschrecken, was ich jetzt hier aufführe, ist absolutes Champions League. Aber ich will einfach nochmal ausmalen, was möglich ist. Dann können wir am Ende kurz darauf eingehen, was sind erste Schritte, was ich in diese Richtung unternehmen kann. Ist angenommen, du verkaufst ein Produkt oder eine Dienstleistung für die Conversion-Optimierung in einem Online-Shop. Ja. Okay, so, dann ist ja dein ICP hoffentlich nicht alle Online-Händler in Deutschland, sondern hoffentlich ist das so etwas, ich mache mal jetzt ein Beispiel, alle Online-Händler in Deutschland, die mindestens 500 Produkte online haben und einen Conversion-Drop von mindestens 10% in den letzten 6 Monaten haben. Das wäre ein richtig schöner ICP. So, jetzt fangen wir an, wir wollen solche Kunden ansprechen. Erstmal fange ich an mit der richtigen Liste, die ich anrufen will. Ich gehe zu so einem Dienst wie SimilarWeb und ziehe mir eine Liste von allen Shops in Deutschland. So, erster Schritt. Aber jetzt muss ich die finden, die besser zu mir passen, die möglichst hohe Überschneidung mit diesen Attributen haben. Was mache ich? Ich könnte zum Beispiel einen Crawler-Dienst benutzen, zu sagen, okay, geh mir für all diese Shops durch und schau mal, wie viele Seiten sie online haben. Wenn die 500 oder 600 Seiten online haben in ihrem Shop, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie 500 Produkte auch haben. Also passen sie besser zu mir. Mhm. Genauso gut kann ich bei SEMrush Conversion-Daten einkaufen für all diese Shops. So, und dann kann ich diese Liste immer wieder reduzieren auf die, bei denen es überhaupt Sinn macht, da anzurufen. Jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen. Ich gucke mir über LinkedIn an, zu sagen, okay, wer von denen hat gerade vor kurzem einen Wechsel in der Leadership gehabt? Mhm. Ein neuer Marketingleiter, der angekommen ist in so einem Unternehmen, der möchte Sachen verändern zum Beispiel.
Ja.
Ich könnte mir anschauen, welche Stellen schreiben sie. Wer hat gerade eine Stelle zum Thema Conversion-Optimierung ausgeschrieben? Es gibt eine Firma in Münster, Sentinels heißen die, die können einem direkt in CRM ein Lead markieren und eine Aufgabe erstellen, sobald sie zum Beispiel, sobald einer meiner Leads eine Stelle mit einer bestimmten Beschreibung online stellt. So einfach, um einfach mal auszumalen, was heutzutage möglich ist, wovon man sehr einfach Gebrauch machen kann.
Also Signale, ne? Also das ist ja Signal. So ein Signal. Ne?
Und dann. Das ist ein Signal, das heißt, das ist ein Timing-Thema. Das andere, was ich am Anfang gemacht habe, ist einfach, wer ist überhaupt ein Fit?
Mhm.
Ja? So, mit so einer Liste kann ich dann entsprechend sehr personalisierte Ansprachen durchführen. Mhm. Und mit solchen personalisierten Ansprachen kann ich, was so früher war, 1% der Leute kriege ich zum Termin hin, kann ich sicherlich 10-20% erreichen. Es gibt Unternehmen, die schaffen das. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Wie spreche ich diese Leute an?
Total, ja.
Ja, jetzt habe ich all diese Daten, dann kann ich natürlich sehr personalisiert das Ganze machen. Das ist für meiner Meinung nach eins der größten Schlüssel. Aber das Kaufverhalten hat sich auch geändert. Die Leute informieren sich über verschiedene Kanäle hinweg und möchten auch über verschiedene Kanäle angesprochen werden. Mhm. Und hier kommen Tools ins Spiel, die in sogenannten Sequenzen das für mich automatisieren können. Ich fange ein Gespräch über Telefon an, führe das über LinkedIn fort und am Ende mache ich das Ganze über WhatsApp weiter. Diese Sequenzen in der richtigen Reihenfolge aufzusetzen. Für jeden Schritt dann auch nochmal zu gucken, welches Template besser funktioniert, welche Anfrage bessere Termine generiert. Das sind durchaus sehr analytische Komponenten, die noch on top kommen, wo man entsprechend das Bild eines Outbound-Teams auch abrunden kann.
Okay, du sagst Team eines Outbound-Teams, weil ich habe überlegt, derjenige, der Outbound-Calls macht, ist, glaube ich, nicht die Person, die diese Nachricht oder diese Struktur aufschreibt. Oder sagst du, nee, das liegt voll dicht beieinander und ich muss nur richtig sourcen und richtig gucken, dass das passt.
Ich bin ein großer Freund von Authentizität. Ich möchte, dass die Leute genauso schreiben, wie sie auch nachher am Telefon sprechen.
Mhm.
Es geht im Vertrieb darum, dass sie Vertrauen aufbauen. Und eine wesentliche Komponente ist, dass man authentisch kommuniziert, meiner Meinung nach.
Mhm.
Jetzt ist das so, ich habe das mal gemacht. Ich habe mein ChatGPT gefragt, schreib mir eine E-Mail, das möglichst gut konvertiert.
Mhm.
Und habe das, was rauskam, hatte wirklich sehr gute Ansätze drin, aber ich hätte diese E-Mail nie so formuliert. Das ist einfach nicht ich gewesen. So, wenn ich das so schreibe und jemandem schicke und danach mit dem am Telefon so komplett anders spreche, ist das meiner Meinung nach nicht gut. Was wir aber schon sehen, ist, dass man Templates nimmt, die aus der Erfahrung heraus gut funktioniert haben und den Leuten, die da jetzt zum Beispiel frisch dabei sind oder bei denen es nicht gut läuft, das in die Hand drückt und sagt, okay, das ist etwas, wovon wir wissen, dass es gut funktioniert. Jetzt bau darauf dein eigenes auf. und bring deine eigene Note rein. Das ist so für mich so der Königsweg, wie so etwas funktionieren kann. Und dann kommt noch dazu, dass man den Leuten beibringen muss, in den richtigen Kanälen auch richtig zu telefonieren. Mhm. Eine lange E-Mail zu nehmen mit sehr geehrte Damen und Herren und eine Copy und Paste in ein WhatsApp zu packen und dahin zu schicken, in der Hoffnung, dass das genauso funktioniert. Ja. Leider habe ich das schon gesehen, ist nicht der Weg. Das heißt auch, den Leuten beizubringen, den Kanal, den sie für die Kommunikation nutzen, auch entsprechend der Konvention in dem jeweiligen Kanal zu nutzen, ist auch noch eine wesentliche Komponente, die mit da einhergeht.
Das ist so, wenn ich solche Nachrichten bekomme, dann merke ich es total an mir selbst, ellenlange Nachricht, wenn im ersten Satz schon nicht drinsteht, was will die Person? Weg. Einfach kein Interesse mehr. Am geilsten finde ich dann aber diejenigen, die dann sagen, ich habe eine Mail geschrieben, guck noch mal rein. Und dann, ich habe eine Mail zur Mail geschrieben, da haben wir was, das ist ganz wichtig. Ich so, Alter, was mach ich mal?
Aber ich gebe dir mal ein richtig gutes Beispiel. Ich hatte gerade einen CRO-Job neu bei einem neuen Unternehmen begonnen. Mhm. Das war vielleicht ein paar Wochen alt. Und ich habe über LinkedIn eine Nachricht bekommen, sowas in der Güte habe ich bisher noch nie gesehen gehabt. Da schreibt der Mensch, hallo, ich gratuliere dir zum neuen Job. Ich habe mit Frau X und Frau Y von deiner alten Firma gesprochen. Die waren von dieser Geschichte super begeistert. Die haben mir empfohlen, mich mit dir in Verbindung zu setzen. Ich glaube, jetzt in der Position, in der du jetzt bist, kannst du sehr gut von dem profitieren, was ich dir erzähle. Mhm. Also meine aktuelle Position, meine aktuelle Situation, Kontext, in der ich mich befinde, Timing, Referenz auf mein Netzwerk und mit einer sehr klaren Nachricht. Damit gerne nicht, dass ich da die Lösung gekauft habe, das hat einfach nicht gepasst, aber ich habe dem Kollegen dort ein Jobangebot gemacht, jetzt nicht bei mir anfangen. aber das ist so, dass der Königsweg, und das ist das, das sind viele Unternehmen, mit denen, die ich immer wieder sehe, und auch die Beispiele, die du jetzt die Negativbeispiele, die du eben erwähnt hast, zeigt, was für einen Weg wir aus viele Unternehmen noch vor sich haben, wenn man Outbound richtig macht.
Du hast vollkommen recht. Also du kannst, also ich hatte ja gesagt, Negativbeispiel, ne? Also wie du es definierst, wenn du genau sagst, ich biete jetzt XYZ an, dann kannst du sofort raus sein. Die Chance, in ein Gespräch zu kommen, ist natürlich viel höher, wenn man genau das sagt oder macht wie du. Man hat eine Beziehung, diese Situation, ne? Ich arbeite mit, also solche Mails bekomme ich auch, und ich unterscheide dann zwischen passend, nicht passend. Nicht passend ist, wir arbeiten mit Firmen wie Cognizant, Accenture, McKinsey zusammen. Okay, sind wir nicht. Aber wenn wir es sind, dann wäre schön. Aber ansonsten, wenn die sagen würden, was ich wie eine Valantic, Best IT und Co. für die Synergy jetzt, dann würde ich auch mal denken, okay, der bewegt sich in unserem Markt. Was machen die dann? Das ist dann schon... Dann wird man neugierig, wenn es fürs Gespräch, das ist dann geschickt.
Ja, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, welcher Aufwand man im Vorfeld treiben muss, um diese Daten entsprechend sauber zu haben, damit man solche personalisierte Ansprachen machen kann. Es ist nicht so eine leichte Aufgabe. Das ist jetzt von mir leicht dahergesagt, aber es für viele Unternehmen, die gerade jetzt auch zum Beispiel Kundensegmente haben, die nicht so viel Daten online haben, die man so einfach einkaufen kann, wie es dabei Beispiel mit den Online-Händlern der Fall war. Darf man nicht unterschätzen. Aber immer wenn wir es gemacht haben, haben wir gesehen, der Aufwand lohnt sich.
Mhm. Ja, cool. Wenn ich dann aber an die Vertriebler denke, brauchen die jetzt ein neues Skillset in dem Kontext oder brauchen sie einen anderen Rahmen?
Also Vertrieb, ich glaube, die Grundsätze des Handwerks haben sich nicht geändert. Und dass ich bin auch froh immer wieder, wenn ich mit Teams treffe, wo wir so alte Hasen haben, die alles schon gesehen haben, jedes Nein schon gehört haben und jede Einwandbehandlung schon hinter sich haben. Das sind wertvolle Schätze, wenn man so eine Transition beginnen will, die einem viele auch ihre Wege ersparen können, wenn man richtig auf diese Kollegen hören kann. Was wichtig ist, ist zu verstehen, wer ist gewillt und in der Lage, diese Transition mitzumachen. Und diesen neuen Weg von Outbound zum Beispiel, den ich als Beispiel jetzt eben gebracht habe, kann man genauso gut auch im Inbound-Marketing viele Beispiele finden, aber diesen Weg mitzugehen, die Technologie für sich zu nutzen, Automatisierung für sich zu nutzen auf eine sinnvolle Art und Weise. Und da können die dann natürlich mit ihrer Erfahrung und dem Skillset, was sie über Jahre aufgebaut haben, umso erfolgreicher sein. Wenn sie sich aber dem Wandel entgegenstellen und sagen, früher war alles viel besser, das ist dann entsprechend eine schwierige Situation.
Mhm. Und okay, denn den Rahmen bildet ja schlussendlich der CRO, anschließend quasi an deine ersten Aussagen.
Mhm.
Was macht der CRO in diesem Kontext? Du hattest ja gesagt, er bringt ein super Team zusammen.
Mhm.
Aber was in Bezug auf Vertrieb ist dann noch eine wichtige Fähigkeit des CROs?
Also die Rolle eines CROs ist extrem vielschichtig. Ich muss feststellen, basierend auf der aktuellen Situation, wo ich bin, welche Technologie macht Sinn, welche Automatisierungen machen Sinn, was kann mein Team gleichzeitig verkraften, diese Transition zu begleiten und auch entsprechend ein Team um sich aufzubauen, was dieses holistische Denken mitbringt und in jede ihrer Einheiten auch einfordert und implementiert.
Mhm.
Ich glaube, ein Fokus nur auf Vertrieb ist zu kurz gedacht. Wenn ich nur einen Bereich optimiere, werde ich wahrscheinlich über kurz oder lang, wenn es um Renewals geht oder wenn es um die Entwicklung des Portfolios geht, da den einen oder anderen Preis zahlen müssen dafür.
Mhm.
Deswegen, der Job eines CSOs ist, die gesamte Go-to-Market-Organisation auf einem Ziel und auf einem ICP oder auf die ICPs, auf die man sich konzentrieren möchte, einzustimmen und dafür zu sorgen, dass die richtigen Initiativen gegriffen werden und das richtige Team am Start ist.
Okay, also viel mehr Teamspieler, ne? Das ist ja, oder ein Teammanager, Trainer oder Teammanager in dem Konstrukt als Einpeitscher, ist aber so.
Ja, ich glaube, das Thema mit dem Einpeitscher, das ist allgemein vorbei. Also,
das ist durch. Ja, super. Danke für all die Insights und für. Auch die neuen Insights dazu, auch durch den Beratungsjob, finde ich, waren die Antworten dort nochmal viel, viel klarer. Man merkt, aber du hast so viel mehr gesehen. Und ich freue mich noch wirklich über den Link auf HubSpot.
Werde ich sicherlich irgendwo noch finden.
Ansonsten bist du sicherlich auch immer zu erreichen für Anfragen. Ne? Auf LinkedIn kann man dich ja direkt kontaktieren und möchte dir erstmal herzlich danken für die Zeit und die Insights, lieber Ali.
Ja, ich danke dir nochmal, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, dass ich alles dafür getan habe, beim nächsten Mal auf Top 1 zu sein.
Genau, super.
Das Im war... Gegenzug zu dem Link möchte ich gern die Zugriffszahlen und
hören. Bekommst du auch wieder.
Vielen Dank, mein Lieber.
Gut, danke. Danke an alle an den Bildschirm bzw. auf dem Kopfhörer und bei Rückfragen, Anmerkungen und Co. freuen wir uns auf alle Kommentare, direkt als Direktnachricht oder natürlich als Kommentar unter dem Beitrag. Und wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion.